Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Mit Stefanie Rode willkommen an einem Tag der subversiven Akte gegen die Mächtigen. Greenpeace-Aktivisten haben der CDU das C gestohlen, kurz vor dem Parteitag in Leipzig morgen. Attac-Aktivisten haben Verkehrsminister Andreas Scheuer ironisch einen goldenen Auspuff überreicht. In Israel hat der Generalstaatsanwalt Anklage gegen Regierungschef Netanyahu erhoben. Und in den USA hat eine Beamtin den Republikanern die Leviten gelesen in der Ukraine-Affäre. All diese Themen vertiefen wir gleich. Außerdem geht es um den Vertrauensanwalt der deutschen Botschaft in Ankara, der festgenommen wurde. Dadurch soll die Türkei an sensible Informationen über Asylsuchende in Deutschland gekommen sein. Was das für die Asylsuchenden bedeutet, darüber spreche ich mit einem Rechtsanwalt, der mit den Betroffenen in Kontakt ist. Wie die Zeitungen von morgen einige dieser Themen kommentieren, das können Sie dann hier hören in der Presseschau um kurz vor Mitternacht. Kommen wir zum ersten Thema. Parteitage werden ja minutiös geplant. Trotzdem passiert immer mal wieder was Unvorhergesehenes, so wie heute vor dem CDU-Parteitag in Leipzig. Da ist der CDU nämlich das C abhanden gekommen. Greenpeace hatte es den Christdemokraten gestohlen als Protestaktion. Und das könnte nicht das einzige unvorhergesehene Ereignis bleiben. Ab morgen könnte es nämlich sehr schwierige Debatten geben über Personalien, auch befeuert durch Friedrich Merz. Warum Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer sich eigentlich auf alles einstellen muss, das sagt Silvia Engels.
Nicht einmal ein Jahr ist es her. Als frisch gewählte CDU-Chefin rief Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem Hamburger Parteitag Ende 2018 das Ziel aus.
Aus der Union mit allen Flügeln, mit allen Mitgliedern, mit allen, die Verantwortung tragen, die gemeinsame, die große Volkspartei der Mitte zu erhalten.
11 Monate und diverse Kommunikationspannen später klang AKK nach der CDU-Landtagswahlniederlage in Thüringen Ende Oktober nicht nach Hoffnung, sondern nach Kampf.
Wer immer meint, dass die Bundespartei, dass die Bundesvorsitzende dafür auch mit die Verantwortung trägt und dass sie sich dafür auch stellen sollte, der hat auf dem Parteitag die Möglichkeit, das entsprechend zu beantragen. Ich verweigere mich keiner Diskussion und ich verweigere mich auch keiner Abstimmung.
Und eine solche Diskussion steht womöglich direkt am Anfang des Parteitags in Leipzig. Am Mittag hält AKK ihre Grundsatzrede, gefolgt von 1,5 Stunden Aussprache. Einer der Redner dann, Friedrich Merz, stellvertretender Vorsitzender des CDU-Wirtschaftsrats. Von seinem Beitrag erhoffen sich seine immer noch zahlreichen Unterstützer, die schwelende Kritik in der CDU an der Parteichefin zu bündeln. Ein von den Delegierten bejubelter Friedrich Merz könnte der Frage wieder Auftrieb geben, ob der Kanzlerkandidat oder die Kandidatin nicht doch per Urwahl unter den Mitgliedern der Union bestimmt werden soll. 6 Anträge ähnlichen Inhalts liegen dazu in Leipzig vor. Daneben sorgt das Thema Frauenquote für Unruhe. Die Frauenunion hat vorgeschlagen, Listen für CDU-Kandidaturen verbindlich per Reißverschlussverfahren zur Hälfte mit Frauen und Männern zu besetzen. Kramp-Karrenbauer gilt als Befürworterin der Idee, müsste aber eine Niederlage fürchten, wenn die knapp 1000 Delegierten darüber abstimmen. Die Vorsitzende der Frauenunion, Annette Wiedmann-Mautz, gibt sich in der Rheinischen Post allerdings kompromissbereit. Die Behandlung des Themas in einer eigenen Strukturkommission ohne Abstimmung auf dem Parteitag könnte ein Ausweg sein. Auch ein anderes Konfliktthema des zweitägigen Treffens könnte vorab entschärft worden sein. Mehrere Anträge, unter anderem von Norbert Röttgen, dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, hatten gefordert, gezielt den chinesischen Telekommunikationsausrüster Huawei vom Wettbewerb um den Mobilfunkstandard 5G auszuschließen.
Es geht darum, dass Huawei ein Unternehmen ist, das sich dem Einfluss der kommunistischen Staatsführung nicht entziehen kann, ob es das will oder nicht. Wir werden dann in einigen Jahren gar nicht mehr wissen, wie dieses Netz operiert. Und das ist Kontrollverlust maximal. Und wir könnten es doch europäisch. Warum verteidigen wir nicht unsere digitale Souveränität? Das ist unser Argument.
Nun sieht ein möglicher Kompromiss vor, dass 5G-Bewerber einen klar definierten Sicherheitskatalog vorlegen müssen, damit generell kein fremder Staat Einfluss auf die deutsche 5G-Infrastruktur hat. Auch das Thema Grundrente beschäftigt die Delegierten in Leipzig. Ein Antrag von Junger Union und Mittelstandsunion verlangt, die Bedingungen für die Grundrente, wie sie mit der SPD ausgehandelt sind, aufs Komma genau umzusetzen, um so im Fall von Verstößen die Reißleine ziehen zu können. Auch hier sucht die Antragskommission nach einem Kompromiss. Annegret Kramp-Karrenbauer gibt sich zu all dem in den ARD-Tagesthemen selbstbewusst.
Ich bin die Vorsitzende einer selbstbewussten und stolzen Volkspartei. Ich bin eine selbstbewusste Vorsitzende und ich wäre es nicht, wenn ich keinen Raum geben würde für Diskussionen und für starke Mitglieder, für starke Delegierte.
Dennoch ist angesichts schlechter CDU-Umfragewerte denkbar, dass sich an diesen oder anderen Themen Frust der Delegierten entlädt.
Es könnte also kontroverse Debatten geben. Silvia Engels war das mit einem Ausblick auf den CDU-Parteitag, der morgen in Leipzig beginnt. In Deutschland beantragen immer mehr Menschen aus der Türkei Asyl. Türkische Staatsbürger sind im laufenden Jahr nach Syrern und nach Irakern die größte Gruppe unter den Asylbewerbern. Viele von ihnen geben an, dass sie politisch verfolgt werden in ihrer Heimat. Und umso brisanter ist die Meldung, dass ein Vertrauensanwalt der deutschen Behörden in der Türkei festgenommen wurde. Über ihn soll die Türkei an sensible Informationen gekommen sein. Was bislang bekannt ist, fasst Gudrun Geuter zusammen.
Der Fall ist in vielfacher Hinsicht sensibel. Noch ist nicht ganz klar, unter welchem Vorwurf der türkische Anwalt in Ankara schon am 17. September festgenommen wurde, der für die deutsche Botschaft gearbeitet hat. Türkische Medien, so schreibt es die Süddeutsche Zeitung, berichteten vom Vorwurf, Yilmaz S. habe Verbindungen zu einer Terrororganisation unterhalten. Die Zeitung selbst dagegen will, zusammen mit NDR und WDR, vom Vorwurf der Spionage für Deutschland erfahren haben. Klar ist, dass S. als sogenannter Kooperationsanwalt im Auftrag des Auswärtigen Amtes in der Türkei Angaben von türkischen Staatsbürgern überprüft hat, die in Deutschland Asyl beantragt haben. Wie der Spiegel schreibt, sieht sich Deutschland nun dem Vorwurf ausgesetzt, türkische Regimegegner aktiv bei ihren Asylanträgen zu unterstützen. Vor allem aber könnte solchen Regimegegnern jetzt Gefahr drohen, denn ganz offenbar wurden bei dem Anwalt große Mengen von Akten und Daten beschlagnahmt. Das Bundesinnenministerium teilt mit, es sei davon auszugehen, dass von S. recherchierte Informationen zu Asylantragstellern in die Hände der türkischen Behörden gelangt seien. Der Rechercheverbund aus SZ, NDR und WDR schreibt von 280 Akten, der Spiegel von 50 betroffenen türkischen Staatsbürgern. Beide gehen davon aus, dass es sich mehrheitlich um kurdische Aktivisten und Gülen-Anhänge handelt. Das Innenministerium und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF, nehmen die Vorgänge sehr ernst, teilen die Behörden mit. Oppositionsparteien in Deutschland erheben dagegen Vorwürfe gegen eben diese Behörden. Die Abgeordnete der Linkspartei, Sevim Dadelen, spricht im WDR von einem leichtfertigen Umgang mit Daten. Das Auswärtige Amt habe Menschen ans Messer geliefert.
In diesem vorliegenden Fall, muss man sagen, hat das Auswärtige Amt verantwortungslos gehandelt und das BAMF auch, weil es darum geht, dass Informationen in das Hoheitsgebiet eines Verfolgerstaates verlagert werden, von denen man weiß, dass es sogar im Ausland sowohl Kidnapping betreibt, einschüchtert, bedroht die Leute.
Betroffene wurden oder werden noch informiert, betont das BAMF. Die grüne Bundestagsabgeordnete Phyllis Polat fordert für sie nun Schutz in Deutschland. Bisherige Ablehnungsbescheide müssten abgeändert werden. So sieht es auch Sevim Dadelen. Denn
diejenigen Menschen, die eventuell gar nicht gefährdet waren, also vielleicht unberechtigt hier Schutz beantragt haben, die sind spätestens jetzt gefährdet.
Man habe die Fälle Asyl- und datenschutzrechtlich geprüft, teilt das Innenministerium mit. Die Ergebnisse würden in jedem einzelnen Verfahren berücksichtigt. Omid Nuripur von den Grünen sagt gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio mit Blick auf Yilmaz S.
Hier geht es um eine Verletzung vom Kernbereich der Regierungsführung auch in Deutschland. Und deshalb muss jetzt dringend sehr klar protestiert werden. Und es muss alles dafür gemacht werden, damit der Mann freikommt.
Kooperationsanwälte einzuschalten sei europaweit gängige Praxis, betonen die deutschen Behörden. Zurückhaltend schreibt das Auswärtige Amt, die Festnahme des Anwalts sei deshalb nicht nachvollziehbar. Jürgen Hart, der außenpolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion, warnt, die türkische Regierung riskiere die guten Beziehungen zu Deutschland, wenn sie die Routinearbeit der Botschaft erschwere. Am deutlichsten wird BAMF-Chef Hans-Eckart Sommer. Er spricht von einem außenpolitischen Skandal.
Aus Berlin berichtete Gudula Geuter. Die Türkei hat also einen Vertrauensanwalt der deutschen Botschaft festgenommen. Und deutsche Behörden gehen jetzt davon aus, dass sensible Informationen von Asylbewerbern in die Hände der türkischen Justiz geraten sind. Dündar Kelolu ist Rechtsanwalt und Vorstand des Flüchtlingsrats in Niedersachsen. Und er ist in Kontakt mit betroffenen Asylbewerbern. Hallo, guten Abend. Was bedeutet die Festnahme dieses Vertrauensanwalts in der Türkei für die Betroffenen?
Das bedeutet, dass die Türkei an die Daten der Menschen, die hier um Schutz suchen und die dann behaupten, in der Türkei politisch verfolgt zu sein, in Aufruhr sind und befürchten, dass die türkischen Stellen deren Adresse, deren Aufenthaltsort in Deutschland inzwischen ausfindig machen können.
Bei den Betroffenen handelt es sich ja offenbar um kurdische Aktivisten und um Anhänger der Gülen-Bewegung. Waren die nicht schon vorher gefährdet und schon vorher im Visier der türkischen Behörden?
Diese abstrakte Gefahr war vorher da und diese Gefahr ist jetzt konkreter geworden. Es ist so, dass die Türkei kurdische Aktivisten, politisch Tätige, auch in legalen Vereinen und Parteien als terroristisch einstuft. Genauso ist es mit Leuten aus den Gülen-Bewegung, wo sie auch die als terroristisch einstuft. Und diese Menschen sind nach Deutschland geflohen, um sich solchen Prozessen zu entziehen und haben ja um Asyl nachgesucht. Und es ist so, dass das Bundesamt inzwischen dazu übergegangen ist, vielen, vielen Leuten einfach zu sagen, wir glauben ihnen nicht, sie sagen uns nicht die Wahrheit, sie sind unglaubhaft. Deshalb müssen diese Leute prozessieren und erheben Klagen bei den Verwaltungsgerichten. Und die Gerichte müssen dann Beweis erheben, um den Nachweis zu erbringen oder Nachweis einzuholen, ob tatsächlich gegen diese Menschen in der Türkei Strafverfahren anhängig sind oder ob sie gesucht werden oder ob sie gegen denen Haftbefehle erlassen sind und sie bei einer Rückkehr mit Verhaftung und unmenschlicher Behandlung rechnen müssen. Dabei wird dann die Hilfe des Auswärtigen Amtes bedient und das Auswärtige Amt schickt dann diese Anfragen an die deutsche Botschaft nach Ankara und die deutsche Botschaft beschäftigt dort türkische Vertrauensanwälte, die dann recherchieren. Und die recherchieren in Fällen, wo ja öffentliche Verhandlungen stattfinden. Also die meisten Verhandlungen oder fast alle Sachen, die dort anhängig sind, also strafrechtliche Sachen, sind öffentlich zugängliche Verfahren. Und deshalb kann ich mir einzeln nicht sagen, was dem Kollegen da vorgeworfen wird. Also wenn es dann reine anwaltliche Tätigkeit gibt, wo sie dann versuchen, Zugang zu öffentlichen Verfahren zu bekommen, ist es erstmal nicht anrüchig.
Ja,
aber wir befürchten, die Betroffenen befürchten, das ist nur ein Aufhänger gewesen, um in den Besitz dieser sensiblen Daten zu kommen.
Und was sind das genau für Daten? Also an welche Daten, Informationen kommt so ein Anwalt überhaupt dran?
Also es ist ja so, dass sowohl das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als auch die Gerichte hier einen Aktenauszug fertigen von dem Asylverfahren der Betroffenen und diesen Aktenauszug dann an die Botschaft schicken. Und dieser Aktenauszug kann natürlich vielerlei Sachen beinhalten. Das ist Verfahren statt in Deutschland, kann sogar im Einzelnen auch deren Adressen und deren Aufenthaltsorte auch beinhalten und natürlich deren Angaben in den Asylverfahren. Das sind alles hochsensible Daten, die alles, was diesen Menschen widerfahren ist oder sie behaupten, was ihnen widerfahren ist, jetzt in den Händen der türkischen Staates, in den türkischen Staates gelangt sind. Viel problematischer ist, dass diese Menschen befürchten, dass sie auch hier irgendwie belangt werden können.
Was sollte man an der Stelle dann tun? Was sollte zum Beispiel das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge tun?
Das eigentliche Problem ist, dass das Bundesamt reihenweise rechtswidrige Bescheide in die Welt gesetzt hat. Vor dem sogenannten Militärputsch in der Türkei waren solche Recherchen eher eine Ausnahme. Man ist dazu übergegangen, das zum Regelfall zu machen. Das sind dann nicht nur diese 200. Ich glaube nicht, dass es die 200 sind. Ich gehe davon aus, dass die türkischen Stellen inzwischen an Tausenden von Daten gelangt sind. Denn fast jeder zweite Fall, ist unsere Erfahrung, wird inzwischen recherchiert. Das ist eine Dimension, weil das Bundesamt Leute schlicht und einfach den Menschen nicht glaubt, obwohl sie das nachgewiesen haben.
Naja, aber kann man denn vom Bundesamt verlangen, dass es jedes Dokument auf die Echtheit prüft? Das würde die Asylverfahren ja unglaublich in die Länge ziehen und damit auch die Asylbewerber weiter in Unsicherheit halten.
Genau, das ist es ja, was wir vorwerfen. Und das macht das ja Bundesamt. Erstens, wenn das Bundesamt behauptet, obwohl die Leute ihre Verfolgung durch Urkunden, also durch Strafakten, durch Urteile, durch Haftbefehle nachweisen, sagen die oberflächlich, wir glauben ihnen nicht. Dann geht die Sache zum Gericht und dann muss das Gericht dann entscheiden, gehe ich dem nach oder nicht nach. Das heißt, solche Recherchen finden in der Regel statt, weil das Bundesamt den Vortrag der Menschen keinen Glauben schenkt. Sie sind ja nicht verpflichtet zu recherchieren. Allein diese Fülle der Recherchen und wenn wir schauen, dass die allermeisten sich als echt erweisen, waren und sind überflüssig. Und gerade diese überflüssige Recherchen, die das Bundesamt provoziert, hat mit den Mitarbeitern des Auswärtigen Amtes und auch die betroffenen Flüchtlinge selber in Schwierigkeiten gebracht, sogar in Lebensgefahr vielleicht gebracht.
Naja, es gibt aber auch noch viele Fälle, die abgewiesen werden dann von den Verwaltungsgerichten. Insofern lohnt es sich ja schon zu schauen, sind die Dokumente, die hier vorgelegt werden, echt, oder?
Also die Gerichte, die weisen nicht die Verfahren ab, wogegen diese Menschen in der Türkei Strafverfahren laufen. Die Gerichte weisen in der Regel die Verfahren ab, die ihr Verfolgungsschicksal nicht nachgewiesen, nicht glaubhaft gemacht haben. Von den Fällen, die wir reden, sind nicht diese Fälle, wo die von der Klageabweisung betroffen sind. Das sind Fälle, die Menschen in der Türkei Gegenstand oder Opfer von Strafverfahren geworden sind und diese Strafverfahren von den Bundesämtern als unglaubhaft eingestuft werden, sodass eine Recherche notwendig wird. Es gibt andere Möglichkeiten, auch an diese Informationen heranzukommen. Zum Beispiel ist es so, dass die meisten türkischen Staatsbürger ein eigenes staatlich zugängliches Internetportal haben, wo die meisten eigenen Daten niedergelegt sind.
So Dündar Keoğlu, der im Vorstand des Flüchtlingsrats in Niedersachsen sitzt und in Kontakt steht mit Asylsuchenden, deren Informationen vermutlich in die Hände der türkischen Justiz geraten sind. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Wir schauen nach Israel. Das Land sucht weiterhin eine neue Regierung und der bisherige Regierungschef will sich offenbar keinen neuen Job suchen und das, obwohl die Luft für ihn immer dünner wird. Nicht nur konnte Benjamin Netanyahu nach 2 Neuwahlen wieder keine Regierung bilden, nun hat auch der Generalstaatsanwalt Anklage gegen ihn erhoben. Netanyahu spricht von einem Putschversuch und will im Amt bleiben. Benjamin Hammer mit den Einzelheiten.
Möglich, dass bestimmte Knesset-Abgeordnete in den nächsten Tagen mit einem Stift und einem Blatt Papier durch die Gänge des Parlaments ziehen. Denn wer es schafft, dass mindestens 61 Abgeordnete ihre Unterschrift auf diesen einen wichtigen Zettel setzen, hat gute Chancen, Israels nächster Premierminister zu werden. Die Chancen eines Mannes dürften sich heute Abend verschlechtert haben. Benjamin Netanyahu wird angeklagt. Ihm werden Bestechlichkeit, Veruntreuung und Betrug vorgeworfen. Die enormen Vorwürfe gegen Netanyahu sind ein Grund, warum Israel weiterhin keine neue Regierung hat. Israels Präsident Rivlin meldete sich heute schon vor der Anklageverkündung. Er will unbedingt verhindern, dass es eine Neuwahl gibt. Ich habe in der Vergangenheit immer wieder deutlich gemacht, dass politische Überlegungen nicht als einziger Kompass dienen können. Die Politik ist nicht wichtiger als die Patienten im Krankenhaus, als die Kinder mit Lernschwäche, als die Bewohner am Gazastreifen, die Schutz suchen. Der Appell des Präsidenten kann auch als Kritik an 2 Männern verstanden werden, Premier Benjamin Netanyahu und Oppositionsführer Benny Gantz. Beide hatten von Rivlin den Auftrag erhalten, eine Regierung zu bilden, beide waren gescheitert. Die Abgeordneten der Knesset haben nun 3 Wochen Zeit, eine Mehrheit zu finden. Scheitern auch sie, kommt es zu einer weiteren Neuwahl, der dritten innerhalb von nur einem Jahr. Viele Israelis sind frustriert. Ich bin sehr enttäuscht, dass wir seit einem Jahr keine richtige Regierung haben, sagte ein Passant in Tel Aviv. Ich sehe nicht, dass eine weitere Parlamentswahl zu anderen Ergebnissen führen wird. Aber das hier ist eine Demokratie und am Ende wird es eine Lösung geben. Rechnerisch könnten die beiden Hauptakteure in Israels politischem Drama weiterhin gemeinsame Sache machen. Netanyahus Likud und das Bündnis Blau-Weiß von Gantz kommen auf eine Mehrheit. Doch die beiden konnten sich bisher nicht einigen. Zum einen, weil Netanyahu darauf besteht, dass neben seinem Likud rechtsnationale und ultraorthodoxe Parteien Teil der Regierung werden, was viele Vertreter von Blau-Weiß ablehnen. Vor allem aber scheitert eine Zusammenarbeit an den Korruptionsvorwürfen gegen Netanyahu. Dass nun Anklage erhoben wird, macht es für Blau-Weiß noch schwieriger, mit Netanyahu zu paktieren.
The actual differences between Gantz and Netanyahu.
Die tatsächlichen Unterschiede zwischen Gantz und Netanyahu sind gar nicht so groß, sagt Yedida Stern vom Israelischen Institut für Demokratie. Wenn nur die beiden entscheiden könnten, würden sie in 2 Sekunden eine Regierung bilden. Aber die Politik in Israel ist sehr personalisiert. Die Partner von Benny Gantz wollen einfach nicht mit Netanyahu zusammenarbeiten. Die Anklage gegen Netanyahu könnte aber auch Bewegung in die festgefahrene Situation bringen. Seit Wochen macht Gideon Saar, ein parteiinterner Konkurrent von Netanyahu, keinen Hehl daraus, dass er ihm nachfolgen will. Bisher hielt ein großer Teil des Likud Netanyahu die Treue. Aber wie lange noch? Und so fällt der Blick in den kommenden 3 Wochen auf die Abgeordneten der Knesset. Eigentlich braucht es nicht viel für eine neue Regierung. Einen Stift, ein Blatt Papier und 61 Unterschriften.
Der geschäftsführende israelische Ministerpräsident wird angeklagt und er spricht von einem Putsch. Das war ein Bericht von Benjamin Hammer. Seit Tagen beherrscht eine Frage die amerikanische Politik, nämlich hat Donald Trump versucht, den ukrainischen Präsidenten dazu zu drängen, gegen Trumps Herausforderer Joe Biden zu ermitteln. Das Repräsentantenhaus befragt in dieser Ukraine-Affäre Zeugen in öffentlichen Anhörungen seit mehreren Tagen. Gestern hat ein Diplomat Donald Trump schwer belastet. Heute haben dann zwei weitere Zeugen ausgesagt und eine von ihnen hat die Republikaner düpiert. Wie genau, das sagt Sebastian Hesse.
Zwei ganz unterschiedliche Blickwinkel auf die Ukraine-Politik der Trump-Regierung haben sich am letzten Tag der öffentlichen Anhörungen für diese Woche aufgetan und beide Eingangsstatements dürften dem Präsidenten nicht gefallen haben. Zunächst David Holmes, Diplomat und Politikberater an der amerikanischen Botschaft in Kiew. Holmes berichtete über ein Mittagessen mit EU-Botschafter Sondland in Kiew am 26. Juli, einen Tag nach dem nunmehr berüchtigten Telefonat zwischen Trump und Zelensky. Während dieses Lunchs habe Sondland mit Trump telefoniert und der habe nachgebohrt, ob die Ukraine denn mit der gewünschten Untersuchung der Bidens begonnen habe.
Ambassador Sondland stated that the president only cares about big stuff. I noted there was big stuff going on in Ukraine, like a war with Russia.
Sondland habe betont, dass sich Trump in Bezug auf die Ukraine nur für die gewichtigen Aspekte interessiere. Wie den Krieg mit Russland habe Holmes nachgefragt.
And Ambassador Sondland replied that he meant big stuff that benefits the president, like the Biden investigation that Mr. Giuliani was pushing.
Eher Aspekte, die dem Präsidenten nutzen, habe Sondland geantwortet, wie die Biden-Untersuchung, auf die Rudy Giuliani schon länger gedrängt habe, Trumps persönlicher Anwalt. David Holmes ließ keinen Zweifel daran, wie kritisch er Giulianis Schattenpolitik in der Ukraine sieht und wie schockiert er gewesen sei, Holmes eigene Wortwahl, als Trump die bereits zugesagte Militärhilfe für die Ukraine eingefroren hat.
My clear impression was that the security assistance hold was likely intended by the president either as an expression of dissatisfaction with the Ukrainians.
Mein klarer Eindruck war, dass das Zurückhalten der Militärhilfe Ausdruck von Unzufriedenheit mit den Ukrainern war.
Who had not yet agreed to the Burisma Biden investigation or as an effort to increase the pressure on them to do so.
Die ja noch nicht zugesagt hatten, die Bidens und Burisma zu untersuchen, den Energiekonzern, für den Biden Junior tätig war. Oder so Holmes, der Druck sollte erhöht werden, dass diese Untersuchung anläuft. Diese Einschätzung widerspricht einmal mehr der Darstellung des Weißen Hauses, dass es keinen Zusammenhang zwischen dem Zurückhalten des dreistelligen Millionenbetrages und einer Gegenleistung gab. Gemeinsam mit Holmes sagte Fiona Hill aus, die als Russland-Expertin im unmittelbaren Umfeld von Trump tätig war, im Nationalen Sicherheitsrat. Hill konterte überraschend in ihren Auftaktbemerkungen eine republikanische Verschwörungstheorie, die seit Beginn der Ukraine-Untersuchung von Trumps Parteigängern geschürt wird, dass Kiew und nicht Moskau versucht habe, die Präsidentschaftswahl 2016 zu beeinflussen.
I refuse to be part of an effort to legitimize an alternate narrative that the Ukrainian government is a US adversary and the Ukraine, not Russia, attacked us in 2016.
Ich weigere mich, eine alternative Deutung zu unterstützen, dass die ukrainische Regierung unser Feind ist und die Ukraine und nicht Russland uns 2016 attackiert hat.
These fictions are harmful, even if they are deployed for purely domestic political purposes.
Solcherlei erfundene Geschichten seien schädlich, selbst wenn sie nur zu rein parteipolitischen Zwecken benutzt werden, so Hill. Wie nervös Präsident Trump inzwischen offenbar geworden ist, spiegelt sich darin, dass sich sein Umgangston selbst für seine Verhältnisse noch einmal verschärft hat. In einem Tweet verunglimpfte er die Demokraten als human scum, als menschlichen Abschaum.
Aus Washington berichtete Sebastian Hesse. Jetzt gibt's die aktuellen Kurzmeldungen des Tages. Ermittler sollen künftig am Computer erstellte Kinderpornos nutzen dürfen, um Sexualstraftäter ausfindig zu machen. Sabine Müller.
Bundesjustizministerin Christine Lambrecht sagte der Zeitung Die Welt, in Zukunft solle auch der Einsatz von computergenerierten pornografischen Bildern erlaubt sein. Ermittlungen zeigen immer wieder, Zugang zu pädophilen Kreisen im Netz bekommt meist nur, wer erst selbst Missbrauchsbilder von Kindern einstellt. Wenn sich Taten nicht anders aufklären lassen, sagt Lambrecht, sollen Ermittler bald Bilder benutzen können, die täuschend echt aussehen, aber am Computer erstellt wurden. Lambrecht greift damit eine Forderung aus dem Bundesrat auf. Eine entsprechende Gesetzesänderung ist bis zum Jahresende geplant. Rechtspolitiker von Union und SPD kündigen in der Welt an, dass ihre Fraktionen die Pläne unterstützen. Wenn man es mit dem Kampf gegen Kindesmissbrauch im Netz ernst meint, dann müssten die Ermittler auch über die nötigen technischen und rechtlichen Mittel verfügen. Klare Ablehnung kommt von der Grünen Canan Bayran. Sie sagt, Straftaten sollten nicht mit Straftaten bekämpft werden und befürchtet eine Eskalationsspirale mit immer drastischeren Bildern. Johannes Wilhelm Röhrig, der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, fordert, computergenerierte Missbrauchsbilder sollten nur als Ultima Ratio eingesetzt werden, wenn es konkret darum gehe, ein Kind zu retten. Über den Einzelfall müssten dann Richter entscheiden.
In Kolumbien beteiligen sich viele Menschen an einem Generalstreik gegen die konservative Regierung. Ivo Maruschik.
Im ganzen Land sind zehntausende Menschen auf den Straßen. Allein in der Hauptstadt Bogotá gibt es Aufrufe zu 26 Kundgebungen. Die Demonstranten blockierten einige Hauptstraßen und Busrouten. Deshalb kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Gewerkschaften, Studentengruppen und Indigenenverbände hatten zum Generalstreik aufgerufen. Was diese Gruppen eint, ist die Wut auf den rechtskonservativen Präsidenten Iván Duque. Zum einen, weil er den Friedensprozess mit den ehemaligen Rebellen der FARC behindert. Duque hatte immer erklärt, sein Vorgänger Santos habe den Ex-Rebellen zu viele Zugeständnisse gemacht. Zum anderen wenden die Demonstranten sich gegen die Wirtschaftspolitik Duques. Ähnlich wie in Chile fordern sie mehr Ausgleich, mehr Sozialstaat und gesellschaftliche Teilhabe. Ein Großaufgebot an Polizisten und Soldaten steht bereit, um einzuschreiten, falls es zu Gewalt kommt. Die Demonstranten kritisieren die Präsenz der Armee auf den Straßen als Versuch, sie einzuschüchtern. Die meisten Kundgebungen verliefen zunächst friedlich. Allerdings hat die Polizei schon Reizgas eingesetzt, um Menschenmengen aufzulösen.
Weltweit sterben tausende Menschen durch Landminen. Das beklagt die internationale Kampagne für das Verbot von Landminen in ihrem jährlichen Bericht. Matthias Zahn.
Die Zahl der Unfälle mit Landminen und Blindgängern ist das vierte Jahr in Folge außergewöhnlich hoch, heißt es in dem Report. Mindestens 6.900 Menschen seien vergangenes Jahr getötet oder verletzt worden. Die hohen Opferzahlen führen die Experten auf bewaffnete Konflikte zurück, zum Beispiel in Syrien, Libyen oder Afghanistan. Die meisten Opfer sind Zivilisten, mehr als die Hälfte davon Kinder. Vor 20 Jahren war ein internationaler Vertrag in Kraft getreten, der es verbietet, Landminen zu nutzen, herzustellen oder zu lagern. Rund 160 Staaten haben sich dem Vertrag angeschlossen. In der heutigen Bilanz heißt es, es bleibe noch viel zu tun, etwa was die Unterstützung von Minenopfern betrifft. Es werden aber auch Fortschritte gemeldet. So hätten 41 Staaten die Produktion von Antipersonenminen inzwischen eingestellt, darunter auch die USA, obwohl diese dem Vertrag bislang nicht beigetreten sind. Die internationale Kampagne für das Verbot von Landminen war 1997 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden.
Papst Franziskus hat bei seinem Besuch in Thailand Prostitution und Menschenhandel kritisiert. Jörg Seiselberg.
Als Plage hat Franziskus in Bangkok die Prostitution namentlich von Frauen und Kindern bezeichnet. Zum Auftakt seines Besuchsprogramms in Thailand kritisierte der Papst sexuelle Ausbeutung und sexuellen Missbrauch. Obwohl Prostitution im Land offiziell verboten ist, ist Sextourismus in Thailand weit verbreitet. Der Papst forderte auch ein stärkeres internationales Engagement zum Schutz von Frauen und Kindern, um Ausbeutung, Versklavung, Gewalt und Missbrauch zu bekämpfen. Außerdem sprach sich Franziskus für einen besseren Schutz von Migranten und Flüchtlingen aus. Der Jesuitenflüchtlingsdienst in Bangkok rät katholischen Migranten ohne Papiere, heute nicht zur Messe mit dem Papst zu kommen. Diesen Migranten drohten Festnahmen durch die thailändische Polizei. Vor diesem Hintergrund sorgte für Erstaunen, dass Franziskus am Morgen im Treffen mit Thailands Ministerpräsident Chan Ocha, einem ehemaligen Putschgeneral, eine Rückkehr zum demokratischen Prozess in Thailand lobte. Erst gestern hatte Thailands Justiz dem prominentesten Oppositionspolitiker das Abgeordnetenmandat entzogen.
Der Europäische Gerichtshof hat Fluggesellschaften einen neuen Klageweg eröffnet gegen Entgelte für Flughafennutzung. Klaus Hempel.
Wenn eine Airline einen Flughafen nutzt, muss sie dafür Gebühren zahlen. Der Flughafen darf bei den Gebühren einzelne Airlines aber nicht bevorzugt behandeln, so der Europäische Gerichtshof. Eine solche Vorgehensweise diskriminiere die anderen Fluggesellschaften. Dies sei nach EU-Recht nicht zulässig, so die Richter. Nur in Ausnahmefällen seien unterschiedlich hohe Gebühren erlaubt. Die Kriterien für Abweichungen müssten transparent in einer Regelung festgelegt werden, die dann für alle Airlines gilt. Das Urteil bedeutet, einzelne vertrauliche Absprachen zwischen einem Flughafenbetreiber und einer Airline über Gebühren sind rechtswidrig. Mit solchen individuellen Vereinbarungen haben in der Vergangenheit vor allem Regionalflughäfen versucht, größere Airlines an sich zu binden, um mehr Umsatz zu erwirtschaften. Geklagt hatte im konkreten Fall die Lufthansa gegen die Entgeltordnung am Berliner Flughafen Tegel.
Und damit schauen wir auf die Aktienmärkte. Der Dow Jones steht bei 27.766 Punkten. Was in Frankfurt wichtig war, sagt Sebastian Schreiber.
Die Stimmung hat sich eingetrübt am deutschen Aktienmarkt. Das Hin und Her im Zollstreit zwischen China und den USA steht da im Fokus. Dazu kamen heute auch sorgenvolle Nachrichten aus Deutschland. Die Bundesbank warnt in ihrem Finanzstabilitätsbericht vor steigenden Risiken, bedingt durch die schwächelnde Konjunktur und die niedrigen Zinsen. Der DAX startete heute mit deutlichen Abschlägen, erholte sich dann aber zunehmend. Das Börsenbarometer schloss bei einem Stand von 13.137 Punkten, ein Minus von knapp 0,2%. Zu den Gewinnern zählten heute die großen Autobauer Daimler, Volkswagen und BMW. Und das, obwohl die drei Unternehmen vom Bundeskartellamt eine saftige Strafe aufgebrummt bekommen haben. Wegen illegaler Preisabsprachen mit der Stahlindustrie sollen die drei Autobauer gemeinsam 100 Millionen Euro zahlen. Aus Sicht mancher Anleger fiel die Strafe wohl noch glimpflich aus. Daimler holte den Tagessieg, Papiere gewannen fast 2% an Wert. Anteilsscheine des Stahlunternehmens ThyssenKrupp sind dagegen weiter auf Talfahrt. Die heute vorgelegte Jahresbilanz zeigt, die Krise beim DAX-Absteiger ist noch lange nicht vorbei. Unter dem Strich erwirtschaftete ThyssenKrupp im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Nettoverlust von mehr als 300 Millionen Euro. Aktionären strich ThyssenKrupp die Dividende. Den Anlegern hat das gar nicht geschmeckt. Das Traditionsunternehmen verlor im MDAX fast 14%.
Innere Unruhe oder kaum Energie, das können Anzeichen sein für psychische Probleme. Laut einer Studie der DAK zeigt fast jedes vierte Schulkind psychische Auffälligkeiten und 2% haben eine diagnostizierte Depression. Christiane Habermals.
Wenn Kinder immer wieder über Bauchschmerzen klagen oder keine Lust mehr zum Spielen haben, dann sind oft seelische Probleme die Ursache. Und immer häufiger steckt auch eine Depression dahinter. Jedes vierte Schulkind in Deutschland leidet unter psychischen Problemen. Bei rund 2% wird eine Depression diagnostiziert. Ebenso häufig liegt eine Angststörung zugrunde. Zu diesem Ergebnis kam jetzt eine Studie der DRK-Krankenkasse auf Basis der Abrechnungsdaten von rund 800.000 bei der Kasse versicherten Kindern und Jugendlichen bis 17 Jahren. Mit ihrer Erhebung will die DRK, so erklärt es der Vorstandsvorsitzende Andreas Storm, das Thema auch aus einer Tabuzone holen.
Für Jugendliche, die depressiv erkrankt sind und insbesondere für diejenigen, die einen längeren Krankenhausaufenthalt hinter sich haben, ist eine ganz belastende Situation diejenige, die dadurch entsteht, dass wir eine Stigmatisierung haben. Und deshalb müssen wir das Tabuthema Depression aus der Dunkelheitszone in die Öffentlichkeit bringen.
Rechnet man die Zahlen der DRK hoch, leiden etwa 238.000 Teenager in Deutschland unter Ängsten und Depressionen. In den oberen Schulklassen sind Mädchen etwa doppelt so häufig betroffen wie Jungen. Tendenz steigend. Und das sind nur die Fälle, die behandelt wurden. Die Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen. Thomas Fischbach, Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, sprach heute von der Spitze eines Eisbergs. Wenn eine Diagnose gestellt wurde, sind oft lange Klinikaufenthalte die Folge. Im Schnitt 39 Tage verbringen die Jugendlichen dort. Und ein Viertel der Betroffenen muss später noch einmal ins Krankenhaus. Das liege auch an Lücken in der Nachsorge, räumte DRK-Vorstandschef Storm ein.
Es ist inakzeptabel, wenn wir eine Rehospitalisierungsquote von 24% haben. Das liegt daran, dass wir viel zu wenig ganzheitliche Versorgungsangebote im Anschluss an einen solchen Krankenhausaufenthalt haben.
Die DRK will hier nun mehr Möglichkeiten für eine ambulante Weiterbehandlung schaffen und Schulen und Jugendämter mit einbinden. Was die genauen Ursachen für Depressionen bei Jugendlichen sind, ist oft nicht klar. Leistungsstress in der Schule, der übermäßige Gebrauch von Smartphones, Mobbing spielen eine Rolle. Oft gibt es auch einen konkreten Anlass wie der Tod der Oma oder die Trennung der Eltern. Psychotherapeutin Gitta Jakob.
Kinder und Jugendliche haben heute viele Möglichkeiten, aber auch viele Risikofaktoren. Es ist einfach, sich zurückzuziehen, sage ich jetzt mal, viel im Netz zu sein, sich dem Leben nicht so sehr zu stellen und sich zu schonen. Gleichzeitig werden natürlich über Social Media und so weiter die Ansprüche an das eigene Leben immer höher. Und diese Diskrepanz führt oft dazu, dass letztendlich Entwicklungsaufgaben nicht bewältigt werden.
Die DRK hat in ihrer Studie aufgrund ihrer Daten noch andere Risikofaktoren ausgemacht, die eine Depression bei Kindern begünstigen. Das sind chronische Erkrankungen der Kinder selbst. Wer etwa an Asthma, Neurodermitis, Adipositas oder gar Leukämie leidet, ist 4,5-mal anfälliger für eine Depression. Und das familiäre Umfeld spielt eine große Rolle. Kinder mit einem depressiven oder suchtkranken Elternteil haben ein dreifach erhöhtes Risiko, selber an Ängsten oder Depressionen zu leiden.
Nicht alles, was Gold ist, glänzt. Die goldene Himbeere zum Beispiel zeichnet keine Leistungen aus, die glänzen, sondern das genaue Gegenteil. Das ist ein Negativpreis für Filme. Ähnlich ist das mit dem goldenen Auspuff. Den hat das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC, heute Verkehrsminister Andreas Scheuer, symbolisch überreicht. Und sie haben damit den Negativpreis gegeben und dessen Verkehrspolitik kritisiert. Der CSU-Verkehrsminister plant ja gerade, den Städten mehr Freiheit zu geben bei der Verkehrswende. Und was genau dieses Bündnis moderne Mobilität erreichen soll, sagt Theo Gers.
Mehr Platz für Fahrräder, Busse und Bahnen, dafür weniger für Autos. Das Bündnis für moderne Mobilität, das Verkehrsminister Andreas Scheuer mit Ländern und Kommunen geschlossen hat, will nicht mehr und nicht weniger als den knappen Verkehrsraum in Städten neu aufteilen. 900 Millionen Euro hat Scheuer seit den letzten Klimabeschlüssen dafür zusätzlich zur Verfügung. Und deshalb lautet sein Appell: Lasst euch was einfallen.
Mein größtes Problem ist der Mittelabfluss. Es gab Zeiten, da mussten wir zu allen Maßnahmen No sagen. Jetzt können wir wirklich sagen, greift ab, lasst euch was einfallen. Das soll auch der Hintergrund dieses Bündnisses sein. Also nicht lange Planfeststellungsverfahren, sondern Themen niederschwellig, Ausschreibung machen.
Scheuer denkt vor allem an mehr Freiheiten, Tempo 30 nicht nur vor Schulen, sondern auch für die Schulwege ausweisen. Und der Preis fürs Anwohnerparken sollte künftig durchaus vor Ort und nicht bundesweit einheitlich festgelegt werden. Doch tatsächlich geht es darum, von der autogerechten Stadt wieder wegzukommen und auf dem Land für bessere Anbindungen an die Städte zu sorgen. Das forderten auch einige Aktivisten von ATTAC, die kurzzeitig den Ablauf unterbrachen und dem Minister symbolisch einen goldenen Auspuff überreichten.
Also, das Lustige ist, ich habe gerade davon gesprochen, dass wir die öffentlichen Verkehrsmittel mit Milliarden versechsfachen.
Scheuer ließ sich nicht beirren, zumal er bei Städten, Gemeinden und Landkreisen offene Türen einrennt. Dabei kann sich Markus Lewe vom Deutschen Städtetag durchaus mehr vorstellen.
Wenn wir mal Mittel bekommen, uns aber das Personal fehlt, das Fachpersonal, die Dinge auch entsprechend verplanen können, dann können wir noch so viel Geld bekommen, dann geben wir am Ende 90% zurück. Und unsere Sorge ist natürlich, dass das Ministerium dann sagt, ihr habt es ja gar nicht gebraucht. Machen wir im nächsten Jahr nur noch die Hälfte oder noch weniger.
Fehlende Planungskapazitäten beklagen auch die Landkreise, die hier auf ihr jeweiliges Bundesland angewiesen sind. Reinhard Sager, der Präsident des Deutschen Landkreistages, nennt als Beispiel den Landesbetrieb Straßenbau in Schleswig-Holstein.
Dieser Betrieb hat keine Kapazitäten. Mein Kreistag hat letztes Jahr 2 Millionen extra zur Verfügung gestellt für Straßenbau und Radwege. Die Mittel fließen ab wie eine Schnecke, weil die Planungskapazitäten nicht da sind. Da muss dringend etwas passieren.
Und zwar auch im Bewusstsein vieler anderer. Geschäftsleute etwa wehren sich gegen den Verlust von Parkplätzen. Sie fürchten in Zeiten der Konkurrenz durch Amazon und Co. schlicht um ihre Existenz. Eine Sorge, die Burkhard Stork vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ihnen zu nehmen versucht.
Auf einen Autoparkplatz passen 12 Fahrräder. Da werden 12 Portemonnaies mitgebracht. Es ist noch niemals passiert, dass am Schluss weniger Kaufkraft da war, wo guter Radverkehr hingegangen ist.
Allerdings, Bürgermeister müssten auch Haltung zeigen, betont der Fahrradlobbyist Stork, wenn es bei der Umverteilung des Verkehrsraums weg vom Auto zu Protesten komme. Sein Tipp an Kommunalpolitiker:
Beginnen Sie ganz schnell nach der Wahl zur Bürgermeister, zur Bürgermeisterin, dann sind Sie nämlich bis zur Wiederwahl fertig.
Das war ein Bericht von Theo Gers. Seit Jahren leben die Iraner mit der Inflation. Und sie wissen, was zur Mutter aller Inflationen werden kann, nämlich der Benzinpreis. Wenn der nach oben geht, verteuert sich auch alles andere. Weil die iranische Regierung Benzin nun 3-mal so teuer verkauft wie vorher, haben viele Iraner landesweit protestiert. Und weil die Machthaber in Teheran wissen, dass das Internet gewissermaßen zur Mutter aller Proteste werden kann, hat sie es am Samstag gesperrt. Inzwischen soll man in vielen Regionen wieder surfen können. Christian Buttgereit.
Aufnahmen der Nachrichtenagentur Reuters zeigen ein blumengeschmücktes Pickup-Fahrzeug mit einem Sarg auf der Ladefläche. Mehrere hundert Männer und Frauen begleiten das Fahrzeug durch die Straßen von Kermanschah. Viele halten Fotos des Toten in die Höhe. Es handelt sich um Morteza Ebrahimi, ein Mitglied der Revolutionsgarden. Er war am Sonntag im Zuge der Proteste getötet worden. Sein Trauerzug wird zu einer Demonstration für das Regime. Bilder wie diese zeigt das Staatsfernsehen, nicht aber die Proteste gegen das Regime. Seit 2 Tagen heißt es, die Proteste seien so gut wie beendet. Tatsächlich berichteten Augenzeugen heute von einer ruhigen Lage in Teheran. Wie viele Demonstranten ihr Leben verloren haben, wird man möglicherweise nie erfahren. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hatte am Dienstag die Zahl von 106 getöteten Regierungskritikern genannt. Inzwischen dürfte sie noch höher liegen. Die Regierung bezeichnete die Zahlen als spekulativ. Präsident Rouhani erklärte, die Unruhen seien vom Ausland aus provoziert worden. Unter den weit mehr als 1000 Festgenommenen sollen sich tatsächlich zahlreiche Anhänger des 1979 gestürzten Schah bzw. dessen Sohns befinden. Auslöser der Proteste war die drastische Erhöhung der Benzinpreise in der Nacht von Freitag auf Samstag und die Rationierung des Treibstoffs. Schnell richtete sich die Wut auf der Straße, aber auch gegen das Regime und dessen Repräsentanten. So gingen etwa zahlreiche Plakate des geistigen Führers Ayatollah Ali Khamenei in Flammen auf. Wichtiger als der Benzinpreis wurde im Laufe der Proteste für viele Iraner der Zugang zum Internet. Vor allem für Jüngere, aber auch für Geschäftsleute. Die leiden in diesem Fall eben nicht nur unter US-Sanktionen, musste Abdul Hassan Firouzabadi von der Cyberspace-Behörde einräumen. Einige Geschäftsbereiche haben tatsächlich Einbußen zu verzeichnen, weil das Internet abgestellt wurde. Sobald die derzeitige Situation vorüber ist, wird entschieden, ob sie dafür einen Ausgleich erhalten.
Christian Buttgereit berichtete. Ausländischer Agent, das klingt nicht gerade wie ein erstrebenswerter Titel. In Russland müssen Organisationen sich aber als Agent registrieren lassen, wenn sie politisch tätig sind und Geld aus dem Ausland bekommen. Und das könnte bald auch Privatpersonen treffen. Warum, sagt Tilko Gries.
Bislang haben russische Behörden nicht Regierungsorganisationen oder Medien als ausländischen Agenten benennen können. Nun sollen auch Privatpersonen so benannt werden können. Dazu müssen 2 Bedingungen erfüllt sein. Erstens, diese Person arbeitet für ein Medium, das bereits als ausländischer Agent geführt wird oder sie verbreitet dessen Inhalte. Und zweitens, sie erhält Geld aus dem Ausland. Dazu der stellvertretende Parlamentsvorsitzende Piotr Tolstoi heute in Moskau. Es geht um den Schutz vor direktem ausländischen Einfluss auf dem Medienmarkt. Unmittelbar betroffen sind Personen, die Informationen aus ausländischen Quellen verbreiten. Wer das konkret sein könnte, ist nicht klar. Wahrscheinlich ist, dass vor allem Mitarbeiter ausländischer Medien betroffen sein werden und auch Blogger. Die Formulierungen des Gesetzes sind, wie oft, nicht scharf gefasst. Wer am Ende als ausländischer Agent geführt werden wird, sollen Justiz und Außenministerium entscheiden. In der Staatsduma wurde darauf hingewiesen, dass das Gesetz dann angewendet werde, wenn die russische Seite die Rechte ihrer Bürgerinnen und Bürger in anderen Ländern verletzt sieht. In den Vereinigten Staaten gelten ähnliche Gesetze, wurde argumentiert. Piotr Tolstoi erinnerte an den Fall einer Studentin. Vor kurzem ist Maria Butina nach Russland zurückgekehrt. Sie war in den USA zu 1,5 Jahren Haft verurteilt worden, nach einem analogen Gesetz. In Russland haben ausländische Agenten diese Konsequenzen zu tragen. Behörden prüfen die Bücher einer Organisation sehr viel häufiger, was deren bürokratischen Aufwand erheblich vergrößert. Und in Publikationen, analog und digital, muss erkennbar sein, dass sie von einem Agenten stammen. Zurzeit werden Dutzende Organisationen auf der Liste ausländischer Agenten geführt, darunter Memorial, das sich historischer Aufarbeitung russischer Geschichte widmet, die soziologische Forschungseinrichtung Levada-Zentrum, die Stiftung des oppositionellen Aktivisten Alexei Nawalny, der Korruption recherchiert und öffentlich macht, oder Medien wie das US-finanzierte Radio Liberty. Das Gesetz ist noch nicht in Kraft. Dazu fehlen noch die Zustimmung des Senats und die Unterschrift des Präsidenten. Es gibt keine Zweifel daran, dass diese nur eine Formalität sein werden.
Aus Moskau war das Tilko Gries und damit kommen wir jetzt zur Presseschau mit Dietmar Reiche.
In Israel hat der Generalstaatsanwalt nach Monaten der Ermittlungen Anklage gegen Premierminister Netanyahu erhoben. Dazu schreibt Spiegel Online. Nun steht der 70-Jährige vor dem Ruin seiner spektakulären Karriere als Politiker. Die Vorwürfe, auf 63 Seiten ausgebreitet, lauten in Kurzform Bestechlichkeit, Betrug und Untreue. Netanyahu streitet alle Vorwürfe ab. Wie das Urteil ausfällt, bleibt abzuwarten. Für Netanyahu gilt die Unschuldsvermutung, so wie für jeden anderen Angeklagten auch. Klar ist nur, er ist der erste israelische Ministerpräsident, der im Amt angeklagt wird. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe führen aus: Netanjahus Versuch, alle Affären auszusitzen, ist gescheitert. Die Anklage steht, ein Gerichtsverfahren ist unvermeidlich. Es ist Netanjahus Egoismus, der das Land lähmt und blockiert. Sein Rücktritt wäre ein Befreiungsschlag und der größte Dienst, den er seinem Land tun könnte. Wann sieht er das ein? Die Süddeutsche Zeitung bemerkt, ein Rücktritt kommt für Netanjahu nicht in Frage. Sein Kalkül ist, dass er als Ministerpräsident auf der Anklagebank in einer besseren Position ist. Der Berliner Tagesspiegel geht auf die schwierige Regierungsbildung ein. Längst scheint Netanjahus Devise zu lauten: Der Staat, das bin ich. So lassen sich aber die Gräben nicht zuschütten. Was Israel dringender denn je benötigt, ist eine Einheitsregierung, die ihren Namen verdient. Eine, die sich den Bedürfnissen des Landes verpflichtet fühlt. Eine, die Rechtsstaatlichkeit und demokratische Werte verteidigt. Dafür braucht es einen breiten Konsens, eine große Koalition und das ganz schnell. Ein weiteres Thema ist der morgige Bundesparteitag der CDU in Leipzig. Die Zeitung Die Welt bedauert, kein einziger Punkt, der sich aus dem Leitantrag zur Zukunft der sozialen Marktwirtschaft ableitet, hat das Zeug, eine Debatte zu bestimmen. Die Volksstimme aus Magdeburg beobachtet, es gibt ausreichend Frustpotenzial unter den Delegierten, um zuzubeißen und der Parteichefin den Parteitag zu vermiesen. Sollte die Urwahl der Spitze beschlossen werden, wäre Kramp-Karrenbauer wohl ohne Putsch am Ende. Die Neue Osnabrücker Zeitung geht auf Friedrich Merz ein. Der Kanzlerinnenrivale dimmt wie zuvor der Chef der Jungen Union den bisher scharfen Ton deutlich herunter. Gut so. Die CDU sollte nach vorne schauen, statt sehnsüchtig auf die alten 40% zu blicken. Das ist verschwendete Energie. Ähnlich sieht es das Straubinger Tagblatt. Die Revolte von Merz und seinen Anhängern auf dem CDU-Parteitag scheint zwar vorerst abgeblasen, aber dass man sie überhaupt für möglich hielt, sagt schon einiges. Vielleicht ist der Mann auch eher eine Projektionsfläche als eine echte Alternative.
Danke für die Presseschau, Dietmar Reichel. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Stefanie Rode. Kommen Sie gut durch die Nacht.